brauche die Gegenwart Gottes. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Gott ist gegenwärtig. Du bist auch gegenwärtig. Und Himmel und Erde berühren sich. Vielen Dank für euren Lobpreis, dass ihr uns mitgenommen habt, uns diese wunderbaren Dinge ins Herz gebracht habt heute Morgen. Ich habe ja nebenbei gesagt, immer noch das Vorrecht, dass ich vorne bei der Bassbox sitze. Habe ich in der immer frisch geföhnte Hosen. Das ist toll. Das freut mich. Guter Sound auch. Toll. Dankeschön. Ich habe mir erlaubt, vorhin so irgendwie meine Art, so immer mal so ein bisschen rumzugucken. Schon habe ich alle eure Gesichter gesehen und dachte ich, Mensch, wie viele kostbare Menschen sind heute Morgen da? Ich habe ja vor 2 Wochen darüber gesprochen, Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Das gilt heute Morgen immer noch. Er jubelt, wenn er an dich denkt. Gott mag dich. Gott mag dich. Möchte ich dir heute Morgen nochmal sagen. Erinnerung, Wiederholung. Ergänzend weiterführend, Gott macht auch mit dir Geschichte. Er ist mit dir unterwegs. Der Herr ist mit dir. Und was können wir auslösen, wenn wir das in unser Leben noch viel stärker hineinnehmen und uns das bewusst machen? Ich persönlich liebe biblische Geschichten, weil sie uns zeigen, manchmal in schöner Ausführlichkeit, wie Gott mit Menschen unterwegs ist und wie Menschen mit Gott unterwegs sind. Und deswegen werde ich mir heute Morgen Zeit nehmen, eine biblische Geschichte zu erzählen. Das ist auch eine gute jüdische Tradition, immer wieder die Geschichten zu hören. Und sie werden, ich bin sicher, auch für dich heute Morgen, werden sich neue Dinge entfalten in deinem Leben. Das ist mein Wunsch zumindest, mein Gebet, und ich glaube es auch, dass es geschehen wird. Weil Gott mit dir sein möchte. Und achte auch drauf, wenn wir ins Alte Testament heute Morgen reinschauen, wie die Parallelen ersichtlich sind zu unserer Heilsgeschichte mit Jesus, was wir dann später erlebt haben. Paulus sagt, die gesamte Schrift ist eingegeben, nützlich. Damit meinte er damals das erste, das Alte Testament, das nennen wir so, zur Lehre, zur Unterweisung, zur Auferbauung, dass wir weiterkommen, dass wir den Willen des Herrn erkennen. Und deswegen ist diese Schrift nützlich und ich erzähle euch aus der Schrift heute Morgen. Ich fange an bei Jakob. Jakob hat seinen Vater und seinen Bruder übelst betrogen, mit Hilfe seiner Mutter Rebekka. Ziegenfälle und so weiter führe ich nicht genauer aus, aber er hat seinen Bruder ums Erbe betrogen und seinen Vater einen Segen abgeluchst. Und der ist von Dimension, weil es geht um das Volk Israel. Ich werde dich vermehren, hatte Gott zu Abraham gesagt. Und diesen Segen hat Jakob auf sich gelenkt. Muss er fliehen ins Land Haran zu seinem Onkel Laban? Und der hat zwei Töchter, sagen wir so. Die ältere, die Lea, ihr wisst Bescheid, ich merke es schon. Ich erzähle es trotzdem, weil es wichtig ist. Die eine hatte glanzlose Augen und die andere war irgendwie sehr, sehr hübsch und hat ihm sehr gut gefallen. Er hat sich knallüberfallen, mächtig verliebt in die zweite. Und er fragt den Onkel, was muss ich tun, damit du sie mir zur Tochter gibst? Rahel. Zur Frau, sorry. Gut aufgepasst, war natürlich extra platziert. Alles klar, ihr seid noch da. Ich anscheinend nicht. Okay, was muss ich tun, damit ich deine Tochter Rahel zur Frau bekomme? So ist es. Jungs, das waren noch Zeiten. Da sagte der Laban, du arbeitest 7 Jahre auf meinem Bauernhof, dann kriegst du sie. Und der Jakob sagt, natürlich, selbstverständlich, er war total verliebt, macht er. Und es heißt dort, die 7 Jahre gingen rum wie im Flug, denn er liebte sie sehr. Schön, oder? Nach 7 Jahren ist endlich Hochzeit und ich bin ja gegen ein Verschleierungsverbot oder für ein Verschleierungsverbot bei Hochzeiten. Weil in der Hochzeitsnacht, die Braut war verschleiert an diesem Tag, hat der Laban dem Jakob, entschuldigt die flapsige Sprache, ihm wirklich die falsche Frau untergeschoben, und zwar die Lea, ne? Und Jakob merkt es am nächsten Tag, hat so einen Hals und sagt zu Laban, was hast du gemacht? Und nach damaligem und biblischem Verständnis vor Gott ist die Ehe mit Lea, die er nicht wollte, vollzogen. Übrigens mal eine kleine Anmerkung, könnt ihr gerne aus dem Kontext rausreißen, mir egal. Sex vor der Ehe begründet eine Ehe. Überleg mal. In dem Fall war es definitiv so und auch Jakob hat sich daran gehalten. Er hat gesagt, Lea ist jetzt meine Frau. Ja. Und er geht zu Laban und sagt, was hast du getan? ich will die Rahel eigentlich. Und dann sagt Laban, arbeite einfach nochmal 7 Jahre und dann bekommst du sie auch, und zwar schon nach einer Woche. Also er musste dann im Nachhinein insgesamt 14 Jahre arbeiten für seine 2 Frauen. Letztendlich waren es 4, weil sie haben auch noch 2 Leibmägde mitbekommen. Jakob liebte Rahel viel mehr als Lea. Und Lea war sehr traurig. Sie litt sehr unter der Zurücksetzung. Gott sah ihren Schmerz und er schenkte ihr 4 Söhne. Rahel dagegen blieb kinderlos. Lea dachte, nun wird mein Mann mich lieben. Die Söhne hießen, die ersten 4 zumindest, Ruben, Simeon, Levi, Juda und so weiter, kamen später noch mehr. Ihr merkt schon, sehr, sehr wichtig, das sind die 12 Väter, die das Volk Israel begründen werden. Also wir sind in einer ganz großen, in einer wichtigen Geschichte. Und Rahel, die Geliebte, war eifersüchtig auf Lea, weil Rahel keine Kinder bekam. Und dann hat sie dem, das war damals so eine Idee, dem Jakob dann ihre Magd zugetragen, hat gesagt, sie soll für mich Kinder bekommen auf meinem Schoß. Und sie bekam 2 Kinder, die Magd von Rahel. Dann dachte Lea, was ist jetzt? Ich gebe ihm, dem Jakob, auch meine Magd. Sie konnte nämlich keine Kinder mehr bekommen. Kompliziert, ne? Und dann bekommt die Magd auch 2 Kinder. Da waren es schon 8 Söhne von 3 Müttern. Und auf einmal bekommt Lea wieder Kinder, dann waren es 10 Söhne. Und dann heißt es, Gott erhörte das Gebet der Rahel und dann bekommt sie auch nochmal 2 Söhne, Josef und Benjamin. Ich zeige euch das mal kurz mit der Folie, dass ihr das mal seht. Das ist eine Vorgeschichte, aber die ist meines Erachtens wichtig, um manches zu verstehen. Jakob und seine 4 Frauen. Und an 11. Stelle Josef. Das ist die Geschichte Israels, damit hat sie begonnen. Die 12 Stämme können wir hier sehen. Jakob liebte Josef sehr, mehr als alle anderen, weil er der erste Sohn war seiner Lieblingsfrau von Rahel. Und die anderen Söhne waren nicht gut auf Josef zu sprechen, sie mochten ihn nicht. Und Josef war auch im Charakter fragwürdig, möchte ich mal sagen. Vielleicht merkte er es, dass er der Lieblingssohn war. Er wusste es. Er petzte, wenn die Söhne, die anderen, die älteren Söhne etwas ausfraßen, brachte alles zum Vater. Die Brüder mochten ihn nicht. Der Vater schenkte ihm ein wunderbares Kleid, um ihn herauszuheben. Stolzierte er herum wie ein Gockel. 17 Jahre alt war er. Die Brüder hassten ihn. Und dann träumte er auch noch. Josef, Gottes Augen lagen auf Josef, keine Frage, obwohl der Charakter noch nicht so weit war. Er träumt, er sagt, wir waren auf dem Feld und muss es gleich den Brüdern erzählen. Wir haben alle Garben aufgebunden, das sind so die Weizenhalme zusammen. Meine Garbe richtete sich auf und eure 11 verneigten sich alle vor mir. Die Brüder hassten ihn noch mehr, sie sprachen kein Wort mehr mit ihm. Hat er noch einen Traum, den muss er auch erzählen. Sonne und Mond, alle Sterne beugten sich vor mir nieder. Jetzt wird sogar Jakob zu viel und sagt, Josef, was ist mit dir los? Sonne und Mond sind die Eltern und die 11 Sterne sind die Brüder. Eines Tages, die Söhne waren weg, nur Josef natürlich zu Hause, schickt der Vater den Josef zu den Söhnen und sagt zu Josef, schau mal nach den Söhnen, wie es ihnen geht. Er kommt an, nach Tagesreisen durchaus, man sieht ihn von Weitem und die Brüder sagen, wir werden ihn heute erschlagen und ihn in einen Brunnen werfen. Diesen Angeber, diesen Gockel, diesen, der die Nase so hoch trägt, diesen Lieblingssohn. Und das waren raue Jungs, die hatten schon einige Morde hinter sich. Einige Morde, das erzähle ich jetzt nicht. Einige Morde. Nur Ruben, der Älteste, sagt, lass uns ihn nur in einen leeren Brunnen werfen, nicht gleich totschlagen. Als der Josef kommt, packen sie ihn und werfen ihn in diesen Brunnen. Da liegt er nun. Er schreit und sagt, Brüder, was macht ihr mit mir? Da ist er in diesem leeren Brunnen. Irgendwie ist Ruben dann weg, dann kommt eine Karawane vorbei und sie bekommen die Idee, wir verkaufen den Josef an diese Handelskarawane, Sklavenhändler und so weiter, ist ja keine Erfindung der letzten Jahrhunderte, auch damals gab es viele Sklaven, wir verkaufen ihn. Und dann kommt er irgendwie nach Ägypten oder sonst wo, egal. Und dem Vater bringen wir seinen bunten Rock, wir schlachten eine Ziege, machen voller Blut, schicken ihm den Rock und der Vater wird es meinen und so werden wir es ihm auch ausrichten, das haben wir gefunden, ein wildes Tier hat ihn wohl zerrissen. Nebenbei, Jakob hat seinen Vater mit einem Ziegenfell betrogen, jetzt wird er auch betrogen mit Ziegenblut. Ja. Eine Familiengeschichte voller Betrug, voller Eifersucht, voller Zurücksetzung, voller Bevorzugung, eine toxische Familie insgesamt, schon über Generationen, vorher schon, definitiv. Aber Gott ist mit Josef, trotz allem. Der Charakter war schwach, schlecht, aber diese Träume haben Bedeutung. Und dann kommt Josef nach Ägypten, wird dort verkauft und landet im Haus des Potiphars, einer der Obersten, der war zuständig für die Leibwache, ein ganz mächtiger Mann im Staat, ganz dicht bei Pharao. Und jetzt kommt was Schönes. Und das sind die Dinge, die mir so gut gefallen. Es heißt, der Herr war mit Josef. Und Josef war ein Mann, dem alles gelang, dem alles glückte. Und das merkte der Potiphar, sein Herr, sein Vorgesetzter, er war eigentlich nur ein hebräischer Sklave, merkte das auch bald. Der Herr, was immer das sein mag, der Ägypter, der Herr ist mit Josef. Alles, was er tut, gelingt ihm. Und dann heißt es, Josef, 17 Jahre jetzt noch, dass wir klar sind, bekam viel Gnade vor dem Potiphar. Und Potiphar hat ihn nach und nach erhoben und ihn erst über das gesetzt, dann über jenes. Und zum Schluss heißt es, Potiphar setzte ihn über sein ganzes Haus. Alles, alle Güter, alle Bediensteten, Personalverantwortung, alles, alles. Potiphar kümmerte sich nicht mehr um sein Haus, außer, schmunzelt ein bisschen, außer ums Essen. Steht echt so da, ja? Um sein persönliches Essen. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen zu wenig um seine Frau gekümmert, der Potiphar. Die hat nämlich bemerkt, dass der Josef ein junger Mann ist und gut aussehend. Und sie macht ihm Avancen, sehr eindeutige. Und sie sagt, leg dich zu mir, wird mit dir schlafen. Und Josef sagt, nein, das will ich nicht tun. Mein Herr hat mir alles anvertraut, aber seine Frau, das bist du. Ich werde dich nicht berühren, dich nicht antasten. Und vor allen Dingen, wie könnte ich so großes Unrecht tun und gegen meinen Gott sündigen? Ich werde da nachher nochmal drauf zurückkommen. Wie könnte ich so großes Unrecht tun und gegen meinen Gott sündigen? Die Frau wird immer aufdringlicher, lässt nicht locker, tagelang, wochenlang. Was muss mit diesem jungen Mann passiert sein mit 18? Er bemüht sich, möglichst wenig im Haus zu sein. Er flieht vor der Versuchung, weicht ihr aus. Ein gutes Rezept, gute Strategie. Eines Tages muss er doch im Haus sein. Und die Frau merkt das wieder und sagt, komm zu mir, komm, komm, komm. Und sie packt ihn an seinem Kleid, an seinem Gewand. Und er flieht. Und sie behält den Rock zurück in ihrer Hand. Und dann, was wie Zuneigung oder Begierde aussieht, schlägt sich dann ins Gegenteil. Sie macht ein Riesengeschrei und sagt, der hebräische Sklave wollte mich vergewaltigen. Und dann kommen alle Bediensteten zusammen und sie zeigt es auch dann ihrem Mann, als er abends zurückkommt. Und Josef wird ins Gefängnis geworfen. Heute Morgen noch Generalmanager eines großen Anwesens mit allen Kompetenzen, abends im Gefängnis. Der Herr war mit ihm. Haben wir doch gehört, oder? Er fand so viel Gnade. Aber Josef wurde nicht bitter. Er wurde nicht traurig, sondern er hielt fest an Gott. Und jetzt kommt eine Sache, die sich quasi wiederholt. Im Gefängnis genau die gleichen Dinge. Der Herr war mit Josef. In der Villa und im Gefängnis. Bitte achtet auf euer Leben. In der Villa und im Gefängnis. Der Herr war mit Josef. Auch als es ganz unten war. Als er gedemütigt war, entnommen seiner Verantwortung, seines Rufes. Der Herr war mit Josef. Der Herr wandte sich in Treue Josef zu. Und er gab ihm jetzt schon wieder Gunst vor dem Obersten des Gefängnisses. Und die Geschichte wiederholt sich fast. Der Oberste des Gefängnisses übergab nach und nach alle Verantwortung über die Gefangenen Josef. Denn er sah, dass der Herr mit Josef war und dass der Herr Josef alles gelingen ließ. Und trotzdem wäre Josef sicher lieber in Freiheit gewesen, statt ein Gefangener zu sein. Und eines Tages schenkt der Herr ein Wunder. Da kommen zwei ins Gefängnis, die haben sich am König verraten oder irgendwas, man weiß es nicht genau. Der Mundschenk, der für die Getränke zuständig ist, und der Bäcker. Und eines Tages träumen die beiden. Josef hat es ja mit den Träumen. Nicht nur die eigenen Träume, sondern er hat einen ganz heißen Draht zu Gott. Und Josef sieht, und da merken wir eine Charakterwandlung, er sieht, dass diese beiden Männer sehr traurig sind. Und zwar nicht nur wegen ihrer Verlust ihrer Position, sondern weil sie jetzt auch einen Traum haben, jeweils, den sie nicht deuten können. Und er fragt, was seid ihr so traurig? Josef interessiert sich auf einmal, wie es anderen geht, der vorher so unterwegs war. Der Mundschenk erzählt kurz nur, ich habe einen Traum gehabt, da waren drei Trauben und die presste ich dem Pharao in seinen Becher und so weiter. Und Josef sagt, ich kann dir den Traum auslegen. Drei Trauben, Becher, Pharao. In drei Tagen wirst du aus dem Gefängnis entlassen werden und der Pharao wird dich wieder in deine Position bringen. Der Bäcker, der zweite, sagt, jetzt will ich auch meinen Traum erzählen und war davon ausgegangen, es ist günstig. Er sagt, ich hatte drei Körbe auf mir und die Vögel kamen, pickten die Backwaren raus. Und er sagt, Josef, auch diesen Traum hat mir der Herr gezeigt, was es bedeutet. Noch drei Tage, du wirst auch aus dem Gefängnis kommen, aber der Pharao wird dich aufhängen und die Vögel werden deinen Leib aufpicken. Josef hatte noch zu dem Mundschenk gesagt, wenn du dann freikommst aufgrund des Traumes, bitte denk an mich, ich bin unschuldig im Gefängnis. Der Mundschenk vergisst den Josef, als er frei war nach drei Tagen. Verlassen wir uns auf Menschen oder verlassen wir uns auf den Herrn? Menschen versprechen viel, vergessen viel, wenn wir ihnen das Beste angetan hätten. Der Herr war aber weiterhin mit Josef. Und eines Tages träumt der Pharao. Er sieht sieben fette Kühe aus dem Nil kommen, dann kommen sieben magere und die mageren fressen die sieben fetten. Und er träumt den Traum zweimal, keiner kann den Traum ausdeuten. Seine ganzen schlauen Kerle nicht, die Magier, alle, die damit zu tun haben, keiner weiß den Traum. Dann fällt der Mundschenk wieder ein. Josef, der hebräische Sklave im Gefängnis. Josef wird geholt, rasiert erstmal und in Klamotten gebracht. Pharao sagt, du kannst anscheinend Träume auslegen. Und Josef sagt, das kann nur Gott. Wir sehen, Josef hat immer einen heißen Draht zu Gott. Und dann, weil er sagt, ich kann diesen Traum tatsächlich auslegen. Auf das Land werden sieben gute Erntejahre kommen. Und danach werden sieben Jahre ohne Ernte kommen. Und das bedeutet, dass die sieben Jahre, die mager sind, die schlecht sind, werden alles kaputt machen, was vorher gut war. Das Land wird in größte Not kommen. Gib dir einen Rat, sagt Josef zum Pharao. Bestelle einen Mann, der über alle Dinge die Aufsicht hat, über die Ernten in den sieben fetten Jahren. Er soll ein Fünftel der Ernte nehmen, in Scheunen bringen, Scheunen bauen. Dann werdet ihr genug zu essen haben, wenn die sieben mageren Jahre kommen. Und der Pharao sagt, das ist ein guter Rat. Gott hat dich alles erkennen lassen. Keiner ist so verständig wie du. Du sollst dieser Minister sein. Mit allerhöchsten Vollmachten. Nur noch ich als Pharao stehe über dir. Und dann nimmt er seinen Siegelring, steckt ihn an Josefs Finger. Josef wurde eingekleidet, bekam eine goldene Kette, die zweitschönste Kutsche im Land. Und es sollte vor ihm gerufen werden. Achtung, hier kommt Zaphenat Paneach, der ägyptische Name, den er dann auch bekommen hat. Der Pharao sagt, ich bleibe Pharao, du bist der zweite Mann im Staat. Keiner soll einen Fuß oder eine Hand rühren, das ist jetzt prosaisch, ohne dass du es willst. Josef war zu diesem Zeitpunkt dann 30 Jahre alt. Merkte er schon eine lange Geschichte mit Gott. Der Herr war mit ihm. Der Herr gab ihm Gunst. Der Herr segnete die Plätze, wo er war. In sieben Jahren wurde alles gesammelt und sie haben so viel gesammelt, dass man aufhörte zu zählen. Und dann kamen die sieben schlechten Jahre, Hungersnot überall, die Ägypter konnten Essen kaufen und die ganze Welt kam nach Ägypten, heißt es, um Nahrung zu kaufen, denn die Hungersnot war groß in Ägypten und auf der ganzen Erde vor allen Dingen. Dann kommt auch Jakob mit seinen Söhnen und das kürzt sich deutlich ab. Aber es ist eine wunderbare Geschichte, wie Josef seinen Brüdern begegnet. Er gibt sich nicht zu erkennen. Er geht auch hart um, weil er ihren Charakter prüfen will. Und er muss immer wieder weinen, wenn er mit seinen Brüdern zu tun hat. Und mich hat es auch sehr bewegt, als ich die ganzen Kapitel gelesen habe für diese Predigt. Mensch, Josef, was hat der Herr alles an dir getan? Ja. Und das passt jetzt nicht mehr, oder fasse ich einfach kurz zusammen. Eines Tages kommt dann auch der Vater nach und noch der jüngste Sohn. Es ist eine komplizierte Geschichte von vielen menschlichen Bewegungen und Emotionen. Der Vater wird geholt und wir schließen diese Geschichte an dieser Stelle ab. Ich möchte euch so heilsgeschichtlich einen kurzen Gedanken mitgeben, dass wir auch die Parallelen sehen, weil die Bibel erzählt Geschichten, ich habe es vorhin schon gesagt, wie Gott mit Menschen umgeht, wie Menschen mit Gott umgehen, wie Menschen miteinander umgehen, habt ihr Dimensionen erkannt. Aber es gibt auch immer heilsgeschichtliche Dimensionen. Auch Jesus war der geliebte Sohn, wie Josef. Das eine war menschlich schwach, das andere ist göttlich gut. Er wurde, auch Jesus, wurde gesandt zu seinen Brüdern, wie Josef damals auf dieses Feld. Auch er, Jesus, wurde abgelehnt und war verhasst. Er wurde verraten und verkauft von seinen eigenen Leuten, von seinen eigenen Brüdern. Jesus fand Zuflucht in Ägypten. Jesus war von Kriminellen am Kreuz umgeben, wie Josef im Gefängnis. Einer zum Leben, einer zum Tod. Josef, Jesus, zuerst Retter der Heiden, Josef bei den Ägyptern, Jesus dann auch, weil seine eigenen Brüder ihn verschmähen, später auch dann der Juden. Und was Josef geträumt hatte, dass seine Brüder eines Tages vor ihm niederfallen werden. Das heißt in dieser Geschichte, Josef dachte an seine Träume. Aber er war charakterlich gereift, er hat seinen Brüdern nicht mehr auf die Nase gebunden, er hat nur dran gedacht, der Herr hat's bestätigt. Und zum Schluss war Josef bzw. Jesus mit dem Vater vereint. Ich möchte noch drei Punkte herausschälen aus dieser Geschichte mit Potiphar vor allen Dingen, die für dein Leben relevant sind, von der ich mir wünsche, dass du sie umsetzt. Wir haben vorhin von der Heiligkeit Gottes gesungen, Gegenwart Gottes. Und diese Aussage, als die Versuchung im Hause des Potiphars mit dieser tollen Frau über Wochen lang so groß war, macht Josef diese Aussage, die ich nochmal wiederhole: Ich werde nicht gegen Gott sündigen, denn Gott ist heilig. Wir singen von der Heiligkeit Gottes gerne am Sonntagvormittag, aber wir wollen die Heiligkeit Gottes auch unter der Woche leben. Und dieser Blick auf die Sünde hat mich ganz neu gepackt in dieser Geschichte. Als Begründung, ich werde nicht gegen Gott sündigen. Hey, wir sündigen gegen Gott, wenn wir Fehltritte. Es sind keine Filmrisse. Es ist die Heiligkeit Gottes. Und Josef beweist Erstaunliches in dieser Situation, in diesen Wochen der Versuchung. Er hat Charakter. Wisst ihr, wenn ihr viele Charismen habt, Gaben des Geistes und so weiter, ist alles toll. Aber wenn dein Charakter nicht mitläuft, nicht dazu passt, Charismen ohne Charakter sind eine Katastrophe. Und Josef kann sich auch selbst beherrschen. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Keine Gabe des Heiligen Geistes sind andere Dinge. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die muss in dir wachsen. Wir müssen uns üben. Lieben wir das in Predigten müssen hören? Heute habt ihr Pech, ja. Wir wollen uns üben, wir müssen uns üben, auch in Selbstbeherrschung, wenn Versuchung kommt. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die uns wächst, in uns wächst. Die Gaben des Heiligen Geistes dienen der Gemeinde und anderen. Die Frucht des Heiligen Geistes ist das, was in mir wächst und Raum gewinnt und immer größer wird. Und Selbstbeherrschung, wenn Versuchung da ist, ist eine wichtige Frucht des Heiligen Geistes, damit du und ich nicht in Sünde fallen. Wie könnte ich sündigen gegen meinen Gott? Gottesfurcht bei Josef, Gottesfurcht. Die gesunde Balance zu wissen, wer ich bin und wer Gott ist. Das geht bei uns manchmal so ein bisschen durcheinander. Ja. Er ist mein Daddy im Himmel, der mich den ganzen Tag knuddeln möchte und der sich über mich freut, wenn er an mich denkt. Das ist korrekt. Und das unterstreiche ich nochmal ganz fett. Aber er ist auch der Heilige Geist, der Heilige Gott, in dessen Gegenwart keine Sünde Raum haben kann. Das kann Gott nicht ertragen, weil er so rein ist. Die Heiligkeit Gottes wollen wir nicht nur besingen, sondern auch leben. Gottes Heiligkeit macht mich klein, aber sie erhebt mich auch, weil ich in seiner Gegenwart leben darf. Ich werde nicht gegen Menschen und gegen Gott sündigen. Ich möchte dir das heute Morgen ins Herz legen. Lass uns mit Sünde nicht leger umgehen. Das sind nicht nur, ich sag's nochmal, Filmrisse und Fehltrittchen. Gott ist heilig. Josef, ich werde nicht gegen meinen Gott sündigen. Josef warf den Segen Gottes nicht weg für die Freuden der Sünde. Und er war auch nicht entmutigt und verdrossen, als er dann wegen seiner Treue ungerecht leiden musste. Er hielt fest am Glauben, auch als es abwärts ging ins Gefängnis, statt aufwärts. Und wir sehen auch, dass die Position bei Potiphar, dann kommt das Gefängnis, war letztendlich nur nicht das Ziel der Berufung, sondern eine Vorbereitung. Er lernt Treue und Enthaltsamkeit, Reinheit. Josef bestand den Test. Wie sieht es mit deinen Tests aus, die auch dich erreichen, mit den Versuchungen, mit den Möglichkeiten der Macht, des Einflusses, wenn die Dinge an deiner Tür klopfen? Komm, leg dich zu mir, nimm doch. Ich möchte ernst heute Morgen dich bitten, versündige dich nicht gegen deinen Gott. Weiter, der Herr gab Josef immer viel Gnade. Gnade bei den Menschen und er segnete, heißt es dann im Gefängnis und bei Potiphar und später bei Pharao, er segnete seine Dienstherren. Wir sind gesegnet, damit wir ein Segen sind. Da werden wir auch bald eine Predigtreihe zu haben. Dein Mitwirken, deine Anwesenheit ist ein Segen für andere Menschen. Lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, sagt Jesus, damit sie alle diese Taten sehen können und den Vater im Himmel preisen. Dein Licht nicht unter einen Scheffel. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen für die, die in einem Dienst sind, in einer, ich sage bewusst Dienst, in einer ganz normalen Firma, in einer Verantwortung, in Position, in Öffentlichkeit, in Gesellschaft, vielleicht auch politisch, wer weiß. Die Menschen werden wie bei Josef sehen, der Herr ist mit ihm, er bekommt Gnade vor den Menschen und deine Dienstherren, nehme ich mal diesen alten Ausdruck, sind gesegnet durch deine Arbeit. Das sind Dimensionen, die wir manchmal gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, weil wir kennen eher die Aufrufe, willst du dem Herrn ganz dienen, dann komm doch ins Reich Gottes und lass das andere hinter dir, das ist doch irgendwie zweitklassig, ist es nicht. Der Dienst im Reich Gottes darf niemals eine Flucht sein aus einer normalen Arbeit. Das reicht nicht aus als Berufung. Und das andere ist genauso eine Berufung. Ich gewichte sie manchmal fast noch höher. Wer in der Gesellschaft für Gott unterwegs ist und da gesegnet ist und der Herr ist mit ihr, wenn die Leute das merken, das ist eine Berufung, das adelt dich. Ich habe sehr viel Respekt. Ihr seid Lichter, ihr seid Perlen, ihr seid Salz dieser Erde. Wir kennen ja diese Aufrufe, willst du nicht in den geistlichen Dienst irgendwie kommen? Ich drehe das heute Morgen einfach mal um. Der du im geistlichen Dienst bist, wärst du bereit, dem Ruf Gottes in die säkulare Welt zu folgen? Versteht ihr? Habt ihr das so rum schon mal gehört? Heute Morgen habt ihr es gehört. Bist du robust genug, um dort zu bestehen? Wärst du bereit, dass die anderen erkennen, der Herr ist mit ihm? Bist du bereit, auf das Wagnis einzugehen, finde ich Gunst und Gnade bei denen, die mir übergeordnet sind? Und habe ich den Ansporn, ein Segen zu sein für die Menschen, mit denen ich arbeite? Alles, was Josef anfasste, geriet ihm, sagt das Wort Gottes. Und alle haben prosperiert, nachdem Josef mit ihnen unterwegs war. Alle sind gewachsen durch Josef. Säkulare Menschen werden durch uns gesegnet, wie bei Josef, wenn wir uns nicht verdrücken und wenn wir uns nicht abschotten als Christen. Der Herr war mit ihm, ihm glückte einfach alles. Er war mit ihm im Brunnen, fast tot, er war mit ihm in der Villa des Potiphars, er war mit ihm im Gefängnis, im Palast bei Pharao und als er das ganze Land bereiste. Der Herr ist mit mir. Ich bin aktiv, aber der Herr ist mit mir. Das ist der entscheidende Unterschied und er segnet mein Tun. Mich persönlich möchte ich in keinster Weise mit Josef vergleichen, gar nicht. Aber ich möchte es auch zur Ehre Gottes bekennen, ich habe in meinem Leben auch schon so viele Weichenstellungen erlebt, die es an so ganz kleinen Details hingen, wo ich vielleicht ein normaler Mensch sagen würde, du hast einfach Glück gehabt. Und ich sage, um Gott zu ehren, der Herr war mit mir und er hat mir Gunst vor Menschen geschenkt und er hat das gesegnet, was ich getan habe. Und das ist ein Zeugnis, wünsche ich dir genauso und bei dir ist es auch so. Ich sehe eure Gesichter und jeder von euch, mit jedem von euch hat Gott eine Geschichte. Der Herr ist mit dir morgen, am Montag, am Arbeitsplatz, so wichtig. Nicht Sonntagmorgen nur, das ist auch klasse. Am Montagmorgen, der Herr ist mit dir, er wird dich segnen. Du wirst Gunst bekommen bei den Menschen. Und die Menschen, die mit denen, die Firmen, wo du aktiv bist, die werden durch deine Mitarbeit, die Schulen, egal wo du bist, werden sie gesegnet werden. Sie werden nach oben kommen, sie werden, weil du dort bist. Weil du dort bist. Nimm Montag bis Freitag, total wichtig. Das ist deine Dienstzeit, nicht der Sonntag. Die Woche ist deine Dienstzeit, wo sich zeigen wird, wie bei Josef, der Herr ist mit ihm. Und du bekommst Gnade vor den Menschen. Und das, was du anfasst, gelingt dir. Und da, wo du unterwegs bist, sind die Menschen und die Firmen durch dich gesegnet. Keine Angst, wenn Gott für dich ist, Römerbrief 8, Vers 31, kann keiner gegen dich sein. Klar, geht auch mal abwärts, Gefängnis, wie bei Josef. Aber wenn Gott für dich ist und er ist für dich, weil er dich so liebt, weil er dich mag, weil er über dich jubelt, kann keiner gegen dich sein. Temporäre Siege werden sie erringen. Natürlich, Josef hat es erlebt. Er war im Brunnen, er war im Gefängnis, aber du wirst auferstehen, weil Gott langfristig mit dir unterwegs ist. Nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Das heißt Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert, die ganzen Aufzählungen. Nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Vertraust du dem? Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, habe ich gestern mal so eine Zeile wieder gelesen von so einem alten Lied. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin im Dienst des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und Josef sagt dann im Rückblick auf sein Leben, als es an sein Sterben ging, sagt er, die Menschen wollten mir durchaus Böses tun, aber der Herr hat aus allem Gutes erstehen lassen. Das ist Glaube. Ja, wenn wir festhalten, auch wenn wir nichts sehen, der Herr wird Gutes daraus tun, auch wenn es Menschen mit mir übel meinen. Letztendlich ist ihr Widerstand zwecklos, weil ich bin mit dem Herrn des Himmels unterwegs. Und als sein Vater Jakob stirbt, segnet er dann Josef und sagt, Josef, du wirst in deinem Leben wachsen wie ein Baum an der Quelle. Viele werden gegen dich kämpfen, aber dein Bogen bleibt fest und deine Arme und deine Hände bleiben immer stark. Wir bitten, dass die Band mal nach oben kommt und wir schon mal anfangen oder mit dem Keyboard. Und dann möchte ich mal für uns noch ein Sendungsgebet sprechen. In deine Welt hinein, in der du unterwegs bist. Vielleicht mögt ihr mal aufstehen, ist auch mal gut jetzt so durchzulüften. Vater im Himmel, Josef, schwach angefangen, Charakter schwierig, aber du hast dein Auge auf ihn geworfen. Und heute Morgen ist dein gutes Auge auf uns Menschen. Wir sind auch schwierig manchmal in unserem Charakter. Da ist noch so viel Reifung notwendig. Aber Herr, du bist mit mir, du bist mit uns. Und ich möchte dir heute Morgen so zusprechen, egal ob du im Brunnen liegst, ob du in einer Villa dienst, ob du im Gefängnis bist, ungerechterweise die Menschen dir zusetzen, obwohl es nicht fair ist. Oder ob du über viele Güter gesetzt bist und ein ganzes Land retten kannst. Der Herr ist mit dir. Ich möchte dich damit ermutigen heute Morgen, dass das heute als Gebet, als Segen in dein Herz fällt, wenn der Herr dich damit segnet heute Morgen. Der Herr ist mit dir. Er wird dir Gnade und Gunst geben vor den Menschen, auch vor denen du dich fürchtest. Er wird dir Gnade und Gunst geben. Und sie werden erkennen, dass dir alles gelingt, was du tust. Weil du mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde verbunden bist. Das ist dein Pfund, das ist deine Berufung, das ist deine einzigartige Geschichte, die der Vater im Himmel mit dir schreibt. Der Heilige Geist erfüllt dich, er rüstet dich aus, er gibt dir alle Kräfte, die du brauchst, dass du nicht einsam bist, sondern dass du stark und kraftvoll bist. Und Jesus, dein Freund, ist an deiner Seite, dein Bruder, er leitet dich, er gibt dir, er hat das alles schon durchlebt, was du auch gerade durchmachst. Jesus war schon da. Und so bete ich diese Ermutigung aus über dir heute Morgen. Und dass du der Sünde widerstehen kannst, der Versuchung, die in dein Leben kommt, wie bei Josef. Manchmal ist es gut zu fliehen. Der Widerstand ist manchmal schwächlich. Josef ist geflohen, er wusste warum. Sündige bitte nicht gegen deinen Gott. Trenn dich, Gott ist so heilig, er ist so rein. Und dein Leben soll zur Ehre Gottes sein. Das ist kein Druck, sondern eine Freude. Du wirst aufblühen wie Josef. Du wirst wachsen wie ein Baum an der Quelle. Alle, die gegen dich kämpfen, werden nachlassen müssen. Deine Arme und deine Hände bleiben stark, weil der Segen des Herrn auf dir liegt. So sei gesegnet heute Morgen aus diesem Gottesdienst heraus. In Jesu Namen. Amen.